Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane. Das Bier im Biergarten oder der Kinobesuch heute wieder möglich. Und nein, das ist kein verspäteter Aprilscherz. Der Selbstversuch im Saarland gleich unser Thema. Außerdem die Selbst- und Fremdwahrnehmung der Unternehmen und ihre Testmöglichkeiten für Beschäftigte. Zum Start unserer Serie über künstliche Intelligenz in dieser Woche klären wir außerdem, wie weit wir noch davon entfernt sind, menschliche Computer zu bauen und was KI zur Wertschöpfung beitragen kann. Die österliche Zahlenverzerrung kann nicht darüber hinwegtäuschen. Die dritte Corona-Welle rollt noch. Seit 26 Tagen steigt laut DIVI-Register die Zahl der Corona-Intensivpatientinnen und Patienten in den Krankenhäusern ununterbrochen. Die Bundesländer gehen unterschiedlich mit der Lage um. Von einem nicht näher definierten Brückenlockdown ist die Rede. Mancherorts gelten sogar nächtliche Ausgangssperren. Anderswo wird wiederum geöffnet. So ist das Saarland seit heute großflächige Modellregion. Wirtschaft und öffentliches Leben laufen unter einem Testregime wieder an. Tonja Koch über Tag 1.
Bei Schnee- und Graupelschauern verwundert es nicht, dass nur wenige Gastronomen in der Saarbrücker Innenstadt heute ihre Terrassen geöffnet hatten. Nur eine überschaubare Zahl von Gästen trotzten den widrigen Wetterverhältnissen.
Man muss es genießen, Gastronomie hat auf, man kann wieder draußen sitzen, Kaffee trinken, wunderbar. Gibt nichts Schöneres, endlich mal wieder nach langer Zeit.
Eine Umfrage des DEHOGA, des Saarländischen Hotel- und Gaststättenverbandes, bei seinen Mitgliedern hatte vor Ostern ergeben, dass 60% der Gastronomen die ab heute geltenden neuen Freiheiten nicht nutzen werden, sondern zunächst einmal abwarten wollen, ob die Maßnahmen aufgrund der weiteren Corona-Entwicklung auch Bestand haben, sagt DEHOGAs Saarlandpräsident Michael Buchner.
Ich weiß, dass viele Kollegen sich dann genau Gedanken machen müssen, nutzt das jetzt was betriebswirtschaftlich, weil für den einen oder anderen ist die finanzielle Situation auch so schwierig, dass sie auch keine Experimente machen können. Und bevor sie dann Lebensmittel einkaufen, Bereitstellungen wieder aktivieren, das kostet ja alles Geld, sagt man lieber, ich warte lieber mal ab.
Buchner selbst führt ein Hotel und eine Gaststätte an der Saarschleife, einem beliebten Ausflugsziel im Saarland. Seine Außenterrasse ist seit heute Mittag geöffnet. Auch für ihn sei es momentan wirtschaftlich nicht attraktiv, die Terrasse zu bestücken. Aber er habe 5 seiner etwas mehr als 50 Beschäftigten aus der Kurzarbeit holen können. Und überdies sei es wichtig, auf diese Weise den Kontakt mit den Stammkunden zu pflegen. Neben der Außengastronomie, in der sich Gruppen von bis zu 10 Menschen verabreden dürfen, sofern sie über einen tagesaktuellen negativen Corona-Test verfügen, öffnen heute auch Kinos, Theater und Fitnessstudios. Sämtliche Kunden seien bereits über die Ostertage informiert worden, dass es auch für ein breites Publikum wieder losgeht, sagt Fitnessloft-Mitarbeiterin Angelique Ruffing.
Wir haben denen allen eine E-Mail geschrieben über WhatsApp. Die wissen da jetzt alle Bescheid und ja, wir sind gespannt, wie die Woche auf jeden Fall läuft.
Nichts Neues sieht das saarländische Corona-Modellprojekt zunächst für den Handel vor, denn der Einzelhandel ist bereits seit dem 10. März nach einem Urteil des saarländischen Oberverwaltungsgerichts per Gerichtsbeschluss wieder am Start. Von einem auf den anderen Tag hätten die Einzelhändler von Click und Collect auf eine flächendeckende Öffnung der Läden umgestellt. Kunden benötigen seitdem weder eine Registrierung noch einen Schnelltest. Allerdings sei das Kaufverhalten ein anderes als vor der Pandemie, sagt Leander Wappler bei der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes zuständig für den Bereich Handel.
Man muss differenzieren nach verschiedenen Segmenten. In den Segmenten Textil, sonstige Sachen ist es so, dass doch eine gewisse Kaufzurückhaltung da ist. Aber es von den Kunden auch angenommen wird. In der Form, dass man froh ist, dass man wieder ins Geschäft geht. Auffällig ist, dass die Verweildauer kürzer ist, dass also dieses Erlebnis einkaufen, gucken, schauen in der Form nicht stattfindet, sondern das ist so unsere Rückmeldung, dass man sehr konzentriert in die Stadt geht oder in das Ladenlokal, relativ gut informiert ist, weiß, was man will.
Für den Fall, dass die Inzidenz, die im Saarland bei 91 liegt, über 100 steigt, soll aber auch für den Handel eine Testpflicht eingeführt werden. Ausgenommen davon wäre dann lediglich die Grundversorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs.
Tonja Koch berichtete aus dem Saarland, wo seit heute geöffnet wird. Dabei spielen Tests eine wichtige Rolle. Um Infektionsketten zu unterbrechen, sollen ja auch Firmen in Deutschland ihre Beschäftigten testen. Und die Spitzenverbände der Wirtschaft meinen, die Betriebe sind auch auf einem guten Weg. Ihren Bericht kontrastiert eine Erhebung der Hans-Böckler-Stiftung. Panayotis Gavrilis hat sich beides angeschaut.
Nur knapp ein Viertel der Beschäftigten kann sich am Arbeitsplatz auf das Coronavirus testen lassen. Das geht aus einer Untersuchung des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institutes der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Die Umfrage ist nicht repräsentativ, erlaube aber aufgrund der hohen Fallzahlen detaillierte Einblicke in die Arbeitsbedingungen, heißt es von den StudienmacherInnen. So geben konkret 23% der befragten Beschäftigten für die zweite Märzhälfte an, dass alle Präsenzbeschäftigten in ihrem Betrieb schon mindestens einmal pro Woche einen Schnelltest machen können. 17% gaben an, dass der Arbeitgeber Schnelltests zwar angekündigt, aber noch nicht umgesetzt hat. Und die Mehrheit sagt, dass es weder Schnelltests gibt, noch diese angekündigt worden sind. Elke Ahlers vom WSI-Institut der Böckler-Stiftung kritisiert, das Testen in den Betrieben laufe nur schleppend an.
Die über die sogenannte Selbstverpflichtungserklärung von den Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden versprochenen breitflächige Umsetzung von Schnelltests in den Betrieben ist bis jetzt nicht zufriedenstellend umgesetzt worden.
So Ahlers gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Bund und Länder hatten bei der letzten Konferenz keine Testpflicht für Unternehmen und ihre Beschäftigten beschlossen. Eine Selbstverpflichtung der Wirtschaft sollte erstmal reichen, damit Beschäftigte, die nicht zu Hause arbeiten können, mindestens einmal sich testen lassen können. Strenger haben es bisher die Bundesländer Sachsen und Berlin geregelt. Über die Länderverordnungen müssen Unternehmen ihren Beschäftigten Tests anbieten, wenn diese in die Firma müssen. Zumindest in Berlin aber klagt mittlerweile ein Unternehmer dagegen. Für Elke Ahlers aber geht es nicht anders als über eine Testpflicht. Doch genau gegen diese Testpflicht wehren sich die Spitzenverbände der Wirtschaft und versuchen mit eigenen Zahlen dagegen zu halten. Von einem erfolgreichen Start der Corona-Tests in Betrieben ist die Rede, die Wirtschaft liefere, heißt es im eigenen Sachstandsbericht. So würden zwischen 80% und 90% der deutschen Unternehmen testen oder würden den Teststart unmittelbar vorbereiten. So steht es auch in einem Brief der Spitzenverbände BDA, BDI, DIHK und ZDH an die Bundeskanzlerin. Man wolle, so heißt es weiter, nicht verschweigen, dass es auch Herausforderungen gäbe. Dazu zählten Lieferschwierigkeiten und Beschaffungsprobleme, aufwendige Organisation der Tests in Betrieben sowie eine zögerliche Annahme des Testangebots bei Beschäftigten und zusätzlich rechtliche Unsicherheiten. Eine Differenzierung, wie viele Unternehmen Stand heute bereits ein Testangebot tatsächlich machen und wie viele noch in der Planungsphase sich befinden, gibt es allerdings nicht.
Ein Bericht von Panayotis Gavrilis. Um 6% wird die Weltwirtschaft in diesem Jahr wachsen. Das ist die neue Prognose des Internationalen Währungsfonds, die heute vorgestellt wurde. Einzelheiten von Arthur Landwehr.
Bei seiner traditionellen Frühjahrstagung mit Finanzministern und Finanzexperten aus der ganzen Welt blickt der Fonds auch zurück. Noch nie sei die Wirtschaft so schnell und so drastisch eingebrochen wie im Pandemiejahr 2020. Und doch hat das Jahr in der Summe besser geendet als befürchtet. Nur minus 3,3% weltweit, weil es schon am Jahresende in vielen Teilen der Welt wieder aufwärts ging. Die Last ist allerdings sehr unterschiedlich verteilt. Europa und Lateinamerika hat es am stärksten getroffen, minus 6,6 und minus 7%. Die US-Wirtschaft ist nur um 3,5% geschrumpft und wird mit 6,4% schneller wachsen als Europa, nur übertroffen von Asien. Für Deutschland sieht der IWF ein Plus von 3,6% in diesem Jahr. Das ist unterhalb des Euro-Durchschnitts. Spanien und Frankreich, die wirtschaftlich am härtesten in Europa getroffen wurden, werden nach der IWF-Prognose auch am stärksten wachsen, die Verluste des letzten Jahres aber nicht ausgleichen können.
Arthur Landwehr berichtete aus Washington. Wir durchsuchen die unendlichen Weiten des Internets damit, lassen uns von ihr navigieren, übersetzen Texte mit ihr aus Sprachen, die wir nicht sprechen. Künstliche Intelligenz. Sie ist in unserem Alltag angekommen, wenngleich etwas anders als das in Science-Fiction-Filmen fantasiert wird. Neben ihren erleichternden Eigenschaften im Alltag ist sie für Staaten aber auch strategisch wichtig und natürlich für die Wirtschaft. In dieser Woche gehen wir mit mehreren Beiträgen der Frage nach, wo KI in Deutschland entwickelt und eingesetzt wird und wie konkurrenzfähig sie ist. Dafür will ich heute zunächst mit Stefan Rüping klären, was heute unter künstlicher Intelligenz überhaupt verstanden wird. Er leitet am Fraunhofer Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme die Abteilung Knowledge Discovery, frei übersetzt Entdeckung von Wissen. Hallo, Herr Rüping.
Hallo, freut mich.
Herr Rüping, ich würde gerne unser Gespräch mit etwas sehr Menschlichem anfangen, nämlich einem kleinen Spiel. Und zwar möchte ich Ihnen ein paar Begriffe zuwerfen, anhand derer Sie uns das Feld definieren. Sind Sie bereit?
Ja.
Okay, dann geht's los. Die Begriffe sind Denken, Lernen, Entscheiden, Fühlen und Bewusstsein.
Oha, also der Bereich KI hat sicherlich sehr, sehr viel mit dem Begriff Lernen, den Sie mittendrin genannt haben, zu tun. Alles, was eine KI macht, also sich ja möglichst intelligent, möglichst ähnlich wie ein Mensch zu verhalten, also Sachen zu entscheiden, Informationen finden und zu filtern, tatsächlich aus Daten gelernt wird. Und ich hoffe, damit habe ich alle Begriffe benutzt. Absichtlich habe ich den Begriff Fühlen nicht benutzt, weil der ja tatsächlich ein sehr, sehr schwieriger Begriff ist, wenn ich über KI als ja Teilgebiet der Informatik mit den Computern etwas machen rede.
Wie schaut es mit dem Bewusstsein aus? Ist das notwendig, um von KI sprechen zu können?
Man spricht eigentlich immer so in der Literatur von zwei Arten von KI, die starke und die schwache KI. Starke KI wäre sowas wirklich an einen Computer, der menschenähnlich ist, also vielleicht auch ein Bewusstsein hat. Und der schwache KI heißt, der Rechner macht Sachen, für die ein Mensch Intelligenz bräuchte. Und immer wenn wir über KI wirklich in der Anwendung reden, reden wir halt im Sinne der schwachen KI. Also dass man auch nur ähnlich wäre wie ein Mensch in der gesamten Vielfalt. Ist absolut auch im Moment nicht absehbar, wie sowas umgesetzt werden könnte. Das ist immer noch Science Fiction.
Welches Potenzial für Wertschöpfung hat denn künstliche Intelligenz?
Durch die Bank in eigentlich allen Branchen, allen Bereichen erstmal die Möglichkeit, den Menschen zu unterstützen, Sachen zu automatisieren. In einigen Bereichen, da wo es ganz, ganz viele Daten gibt, wo ich vielleicht wirklich von Millionen von Menschen Daten habe, Facebook als Beispiel, Amazon als Beispiel, sind die Unternehmen sicherlich schon sehr, sehr weit. In anderen Bereichen, wo ich viel mehr komplexes Wissen zum Beispiel brauche, in der Medizin, steht man da noch mehr am Anfang. Aber meine Erfahrung ist, wir gehen sehr, sehr viel zu Unternehmen und gucken uns einfach an, was die Leute machen, wenn wir halt KI einführen oder beraten wollen. Und egal, wo wir sind, wenn man sich mal einen Tag damit beschäftigt, was in der gesamten Firma von vorne bis hinten passiert, kommt man immer mit 10, 20 Cases raus, wo KI wirklich eingesetzt werden kann.
Die große Befürchtung oder vielleicht auch Angst einiger Menschen im Kontext KI ist ja, dass wir alle irgendwann ersetzt werden von Maschinen. Wenn Sie jetzt konkret die Erfahrung haben, dass Sie auch in Unternehmen reingehen und schauen, wo KI eingesetzt werden kann, ist das jetzt mal nicht in die Zukunft geguckt, sondern ganz konkret Ihr Erfahrungswert, dass mit KI Arbeitsplätze wirklich wegfallen?
Wegfallen möglicherweise, also auf jeden Fall sich stark ändern. Das sind gar nicht unbedingt so die Fälle, wo ich über ja dumme Arbeiten, Anführungszeichen, also viel Hand- und Routinearbeiten rede, sondern das kann auch sehr komplexe Arbeiten treffen. Man weiß beispielsweise einen Rechtsanwalt, den man sicherlich in keiner Form irgendwie aktuell automatisieren kann, der verbringt trotzdem Großteil seiner Arbeitszeit eben nicht mit dem tiefen Nachdenken über rechtliche Fakten, sondern darin, in Akten, in Unterlagen überhaupt die Informationen zu suchen, die er irgendwie braucht. Und das ist ein Großteil seiner Zeit, den man mit KI-Verfahren dann automatisieren kann. Seine Arbeit wird dadurch hoffentlich in einer Art schöner, dass er halt viel weniger blättern und suchen muss und viel mehr die Informationen findet, aber eben auch anders, weil er sich dran gewöhnen muss, mit bestimmten Werkzeugen zu arbeiten und denen zu vertrauen und da Informationen zu benutzen und teilweise auch Entscheidungen zusammen mit dem Computer zu treffen.
Wie weit ist denn die deutsche Wirtschaft mit dieser Automatisierung schon, vor allem wenn man jetzt mal im Vergleich zum Beispiel mit China oder den USA unser Land betrachtet?
Das ist natürlich in verschiedenen Branchen sehr, sehr unterschiedlich. Alles, wo ich Business to Consumer habe, also ein Facebook oder ein Twitter etc., Amazon, wo ich ganz, ganz viele Daten habe, ist praktisch kaum noch aufzuholen. In anderen Bereichen, wo es also auch komplexer mit den Aufgaben wird, die ich dann automatisieren will, sieht es deutlich besser aus. Also die Automobilindustrie in Deutschland ist sehr, sehr aktiv. Da tut sich ganz viel Maschinenbau, sehen wir sehr, sehr starke Entwicklungen im Bereich Gesundheit, Medizin. Mein Eindruck ist, dass gerade in Großunternehmen vielleicht so die erste Welle der Überlegung, was könnte ich mit KI machen, durch ist, während in den kleinen und mittelständischen Unternehmen, wo die ganzen Tüftler sitzen, gerade erst die Leute anfangen, sich damit zu beschäftigen und gerade erst überlegen, was könnten dann tolle neue Angebote sein, die ich halt so durch so ein Hintüfteln von dem, was ich über mein Geschäft weiß und das über KI lernen kann, dann ganz neue Angebote machen kann. Und da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass da ganz, ganz viele Sachen gerade entwickelt werden und kurz auch im Markt landen werden.
Liegt das auch daran, dass wir in Europa besonders sensibel in puncto Datenschutz sind? Dass es sich vor allem sozusagen in der Wirtschaft abspielt? Denn der Rohstoff, wenn ich Sie richtig verstanden habe, für KI sind ja Daten.
Ja, die Europäische Datenschutzgrundverordnung ist natürlich eine sehr, sehr spezielle Situation, die ich habe. Ich bin auch mal so ein bisschen zwiegespalten. So als Wissenschaftler, als Forscher möchte ich natürlich alle Daten haben, so viel wie möglich, ohne Filter, weil dann kann ich am besten analysieren. Wenn ich mir andererseits als Mensch überlege, irgendjemand anders hat alle meine Daten, möchte ich natürlich dann nicht, dass beliebig viele Sachen gemacht werden. Da gibt es aber mittlerweile auch Technologien, den Datenschutz auch zu gewährleisten, an denen wir arbeiten. Von daher kann man in der Situation tatsächlich auch sinnvoll arbeiten. Aber es ist sicherlich richtig, wenn ich im Bereich Maschinenbau bin, wo ich erstmal keine personenbezogenen Daten habe, wird es natürlich einfacher. Andererseits, man muss natürlich auch beim Bereich KI betrachten, dass der Datenschutz nur ein Teil des Bildes ist. Wir reden eigentlich so über das Thema Absicherung und Zertifizierung von KI. Also wie kann ich garantieren, dass nichts Schlimmes passiert? Und ein klares Beispiel ist ein selbstfahrendes Auto. Ist natürlich schön, wenn da nicht irgendwo im Netz die Daten sind, wo ich hingefahren bin. Aber viel wichtiger ist mir erstmal, dass mich das Auto nicht vor den nächsten Baum fährt und kein Fußgänger umfährt. Und da kann man, glaube ich, auch mit den Standards, die es in Europa gibt, sicherlich punkten. Man wird dann eben nicht der Erste sein, der ein Produkt auf den Markt bringt. Aber als Maschinenbauer, wenn ich ein KI-Produkt in irgendeine Fabrik einbringe und eventuell auch Millionen Schaden verursachen kann, wenn das Teil nicht so funktioniert wie gedacht im Notfall, dann habe ich natürlich einen Vorteil, wenn ich da sicherer bin.
Jetzt haben Sie eben in so einem Nebensatz aber was ganz Entscheidendes gesagt. Die Ersten werden wir damit wahrscheinlich nicht sein.
International betrachtet waren natürlich die USA ganz starke Vorreiter. China ist in den letzten Jahren unglaublich stark gewachsen. Aber andererseits in der Forschung war Deutschland, war Europa auch immer vorne mit dabei. Aber auch bei den Produkten ist es so, dass ich glaube, nicht sinnvoll ist, zwischen Erster und Letzter zu reden, sondern wirklich einfach viele verschiedene Branchen und Zweige angucken muss. In Fällen, wo es wirklich sehr sensitiv ist, USA gibt es Beispiele, Amazon war in den Nachrichten, weil sie versucht haben, ein System zu bauen, das Bewerber irgendwo bewertet, das dann nicht adäquat reagiert hat, sondern weiße Männer bevorzugt hat. Und da zeigt sich eben, da war es eben nicht gut, der Erste zu sein. Da hätte man sicherlich noch mal sinnvoller nachdenken müssen und dann eben lieber ein richtiges Produkt auf den Markt bringen.
Sagt Stefan Rübing vom Fraunhofer Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme. Das Interview haben wir heute aufgezeichnet. Und mehr über diese Vorurteile von KI, die er gerade angesprochen hat, hören Sie morgen in unserer Serie. Der Zusammenbruch eines US-Hedgefonds bringt die nächste Großbank in die Bredouille, die Credit Suisse. Sie schreibt Milliarden ab für Geld, das sie dem Fonds geliehen hatte. Sabine Hackländer.
Erst der Zusammenbruch der Greensill-Finanzgruppe, jetzt die Schieflage des US-Hedgefonds Archegos Capital. Für die Credit Suisse kommt es gerade richtig dick. Die beiden Finanzskandale haben der schweizerischen Großbank innerhalb weniger Wochen milliardenschwere Verluste beschert. Allein der Ausfall von Archegos Capital schlägt laut Credit Suisse Management mit einer Belastung von 4,4 Milliarden Franken zu Buche. Die Bank rechnet für das abgelaufene erste Quartal mit einem Verlust von 900 Millionen Franken. Der Verdacht, dass bei der Credit Suisse grundsätzlich etwas schieflaufe, liege nahe, sagt Finanzprofessor Heinz Zimmermann von der Universität Basel im Interview mit dem Schweizer Rundfunk SRF.
Es kann nicht sein, dass ein einzelner Verlust ein Quartalsergebnis in dermaßen starkem Umfang beeinträchtigen kann. Schon nur das deutet darauf hin, dass das Risiko dieses Geschäftes oder dieser Geschäfte völlig überrissen gewesen ist und dass Kontrollen versagt haben.
Wie viel die Bank das Desaster um den mit Greensill Capital gemeinsam betriebenen Lieferkettenfinanzierungsfonds kosten wird, ist noch nicht bekannt. Externe Schätzungen gehen allerdings ebenfalls von einem Milliardenverlust aus. Insofern dürften die beiden Fondsausfälle neben dem finanziellen Schaden auch einen enormen Vertrauens- und Ansehensverlust für die Bank bedeuten. So ist die Credit Suisse beim Archegos-Ausfall wie keine andere an den Geschäften beteiligten Banken betroffen. Während der japanische Finanzkonzern Nomura von einer möglichen Belastung in Höhe von 1,8 Milliarden Euro spricht, sieht sich die Deutsche Bank nach eigenen Angaben gar gänzlich ohne Schaden aus ihren Geschäften mit Archegos Capital hervorgehen. Der Basler Finanzprofessor Zimmermann rät deshalb dazu, die Probleme der Credit Suisse jetzt schonungslos zu analysieren. Als erste Reaktion hat die Credit Suisse heute nun personelle Konsequenzen gezogen. Der CEO fürs Investmentbanking sowie die Compliance-Chefin mussten am Morgen ihre Posten räumen. Zudem soll die Geschäftsleitung auf die anstehenden üppigen Boni verzichten.
Information von Sabine Hackländer. Die stark angeschlagene Fluggesellschaft Air France bekommt weitere Hilfen vom französischen Staat. Die EU-Kommission hat das genehmigt. Christina Erdkönig berichtet.
Der französische Staat wird der Fluggesellschaft Air France mit einer weiteren Finanzspritze helfen. Insgesamt sollen 4 Milliarden Euro in das angeschlagene Unternehmen fließen, kündigte der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire an. Er erklärte, dass ein bereits gewährter Kredit von 3 Milliarden Euro in Eigenkapital der Holdinggesellschaft umgewandelt wird. Außerdem schießt der Staat bis zu 1 Milliarde Euro über eine Kapitalerhöhung hinzu. Der französische Staat werde seinen Anteil an der Fluggesellschaft Air France auf bis zu 30% erhöhen. Damit, so Le Maire, wird er der größte Einzelaktionär der französischen Fluggesellschaft. Nach 3 Wochen Verhandlungen mit der EU-Kommission zeigte sich der französische Wirtschaftsminister erleichtert, dass die Regierung in Paris Air France unter die Arme greifen kann. Das sei eine gute Nachricht für alle Französinnen und Franzosen. Für die Zugeständnisse aus Brüssel muss Air France bis zu 18 Start- und Landerechte am Tag am Pariser Flughafen Orly abgeben. Damit können Konkurrenzfirmen dort ihre Angebote ausbauen. Air France KLM ist eine Holdinggesellschaft mit Sitz in Paris. Sowohl der französische als auch der niederländische Staat sind Großaktionäre des Unternehmens. Die zugelassenen Milliardenhilfen aus Paris gehen aber ausschließlich an Air France. Die EU-Kommission verhandelt mit der niederländischen Regierung wegen der Airline KLM separat. Der Konzern Air France KLM war wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr tief in die roten Zahlen gestürzt. Die französische Regierung hatte bereits 2020 7 Milliarden Euro Staatshilfen an Air France gezahlt.
Christina Erdkönig, Air France bekommt Staatshilfe. Claudia Werle an der Börse in Frankfurt. Was machen die Luftfahrtaktien heute damit?
Die Aktien von Air France KLM werden an mehreren europäischen Börsen gehandelt. Die Papiere am Nachmittag teilweise fast 3% im Plus. Und auch die Aktien der Konkurrentin Lufthansa steigen, und zwar um fast 2%. Die Lufthansa musste im vergangenen Jahr ja auch Staatshilfe in Anspruch nehmen. Finanziell sieht das bei der Kranichlinie inzwischen wieder etwas besser aus, obwohl der Flugverkehr ja nach wie vor sehr, sehr stark beeinträchtigt ist.
Der Internationale Währungsfonds prognostiziert für dieses Jahr eine Erholung der Weltwirtschaft. Lässt sich die Börse davon heute antreiben?
Ja, das kann man so sagen. Viel Unterstützung kommt derzeit ja aus den USA. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt dort hat sich verbessert. Das Impfen geht voran. Die gewaltig großen Konjunkturpakete lassen hoffen, dass sich die US-Wirtschaft weiter erholt. An den US-Börsen sehen wir in diesen Tagen ein Rekordhoch nach dem anderen. Der DAX ist heute erstmals in seiner Geschichte über 15.311 Punkte gestiegen. Steht jetzt immer noch bei 15.214 Punkten. Viele hier an der Börse blicken nach vorn.
Laut IFO-Institut gewinnen auch die Geschäfte der Autobauer wieder an Schwung. Wie kommt das an?
Die Aktien der Autobauer gehören zu den großen Gewinnern im DAX. VW-Papiere beispielsweise über 2% im Plus. Das Exportgeschäft läuft gut. Viele Hersteller wollen ihre Produktion auch ausweiten. Das ist kein weiter so wie bisher. In vielen Fabriken setzt man eher auf neue Techniken und Technologien. An der Börse kommt das gut an. Für viele Beschäftigte ist das nicht unbedingt eine gute Nachricht, denn viele Hersteller wollen die Herausforderungen der Zukunft mit weniger Mitarbeitern als bisher stemmen. Der Arbeitsplatzabbau dürfte in der Branche weitergehen.
Google stellt seine Buchhaltungssoftware von Oracle auf SAP um. Ein neuer Großkunde schiebt das SAP an.
SAP-Aktien heute mehr als 2% im Plus. Für SAP bedeutet das ja nicht nur einen Großkunden mehr beliefern zu können. Ganz im Gegenteil, das ist doch ein gewaltiger Prestigeerfolg. Google und SAP sind Konkurrenten im Cloud-Geschäft und da geht es um sehr, sehr viel Geld und es wird mit harten Bandagen um die Vorherrschaft gekämpft.
Schauen wir noch auf den Euro, auf deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
Der Euro kostet 1,1843 Dollar. Die europäische Währung kann von der gestiegenen Zuversicht profitieren, was die Konjunkturerholung angeht. Zudem gab es gute Konjunkturdaten aus der Eurozone. Die Umlaufrendite heute unverändert bei minus 0,35%. Und die Feinunze Gold wird mit 1.744 US-Dollar 47 gehandelt.
Der Börsenbericht aus Frankfurt heute von Claudia Werle. Danke. Wirtschaft und Gesellschaft ist damit vorbei. Gleich im Deutschlandfunk dann Kultur heute. Da geht es heute um Flanösen, den weiblichen Blick auf die Stadt. Danke bis hierher fürs Zuhören, sagt Silke Hahn. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.